Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 143. Weint über euch selbst und eure Kinder. Wir hören heute aus Lukas 23, ab Vers 26, etwas von Jesus, nachdem er gefangen genommen wurde, nachdem er gegeißelt wurde. Und das, was jetzt beschrieben wird, geschieht auf dem Weg zum Platz, an dem er gekreuzigt werden soll. Da heißt es: Und als sie ihn abführten, ergriffen sie einen, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, dass er's Jesus nachtrüge. Es folgte ihm aber eine große Volksmenge und viele Frauen, die klagten und beweinten ihn. Jesus aber wandte sich um zu ihnen und sprach: Ihr Töchter von Jerusalem, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es wird die Zeit kommen, in der man sagen wird: Selig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren haben, und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen zu sagen zu den Bergen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man das tut am grünen Holz, was wird am dürren werden? Ja, wir müssen uns die Situation einmal vergegenwärtigen, um klar zu bekommen, was Jesus hier eigentlich macht. Jesus ist also sehr schwer ausgepeitscht worden mit römischen Geißeln, die den Rücken aufgerissen haben. Er war so schwach durch den Blutverlust, dass er nicht mehr in der Lage war, den Querbalken zu tragen, den man üblicherweise getragen hat, zu seiner Kreuzigungsstätte. Und dann nahmen sie einfach einen Bauern, der vom Feld zurückkam, und haben ihn dazu gezwungen, den Balken zu tragen, damit die Sache vorangeht, damit die Sache sozusagen erledigt werden kann. Ja, das ist eine ziemlich, ja, bewegende Angelegenheit. Das heißt, die Menschen selber, die das mitbekommen, die sehen dieses Leid, sie sehen die Soldaten, sie sehen denjenigen, der abgeführt wird, sie kennen das, sie wissen, wie das ist mit der Kreuzigung. Und das ist natürlich sehr traurig anzusehen, klar. Vielleicht kannten einige Frauen sogar Jesus, aber es spielt gar keine Rolle. Jedenfalls, sie beweinen ihn, sie klagen darüber. Jetzt hat Jesus ziemlich mit sich zu tun. Er ist außerordentlich schwach, er kann kaum laufen. Aber das ändert nichts daran, dass er sich diesen Frauen jetzt noch zuwendet. Und worauf bezieht er das, was er sagt? Er bezieht das auf die Zeit, in der Jerusalem von den Römern komplett platt gemacht wird. Und zwar in einer ziemlich grausamen Art und Weise. Dass also die Menschen tatsächlich auch gleichzeitig dort, nachdem Jerusalem belagert wird, dann erobert wird, indem die Menschen dann verfolgt und auf eine grausame Art und Weise hingerichtet werden. Und dabei ist es egal, ob sie nun Männer oder Frauen oder Kinder sind, sie werden einfach abgeschlachtet. Auf die Zeit bezieht er sich. Er weiß, was auf diese Stadt und auf diese Menschen zukommen wird. Und er selber, bevor er gefangen genommen wurde, hat noch einen letzten traurigen Blick auf diese Stadt geworfen und hat dabei geweint. weil ihn das wirklich zutiefst bewegte, was mit dieser Stadt geschehen wird und was geschehen wird, weil sie in ihrem unerbittlichen Trotz und Starrsinn tatsächlich das praktisch auslösen. Ja, und was will Jesus eigentlich damit sagen? Er will sagen, ihr jammert jetzt über das, was ihr an mir seht. Das mag vielleicht etwas sein, was sehr, sehr traurig ist, aber es ist praktisch überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was euch an Trauer erwartet. Nicht vielleicht euch direkt, es können auch ältere Frauen gewesen sein, 40 Jahre später heißt, es betrifft die Kinder und die Kindeskinder. Und am schlimmsten ist es für die Menschen, die kleine Kinder haben, die sie vielleicht gerade geboren haben, die diese Kinder gerade eben aufziehen und dass diese Kinder ebenfalls abgeschlachtet wird. Das ist das Entsetzlichste, was einem passieren kann. Das ist schlimmer, als wenn man selbst in irgendeiner Weise einfach getötet wird. Und die eigenen Töchter und die eigenen Enkelinnen, die Kinder geboren haben, die werden davon betroffen sein. Und das wird entsetzlich sein. Und dieses Entsetzliche ist in Wirklichkeit viel bedeutungsvoller als der Schmerz und das Leid, das ich jetzt für euch hier bereit bin zu ertragen. Ich werde relativ bald am Kreuz sterben, sagt er damit. Aber dieser Tod, der ist letztendlich gar nicht bedauernswert, weil er ja eigentlich den Zugang zu dem Tod, in dem ihr alle drinsteckt, eröffnen wird. Er wird dem Tod die Macht nehmen. Er wird das Tor zum Herzen Gottes aufbrechen. Also ist das, was geschehen wird mit mir, eigentlich fast etwas, worüber man sich freuen könnte. Aber das, was euch geschehen wird, da gibt es keine Freude. Das ist von einer ungeheuren Tragik. Und ihr seid blind dafür. Ihr macht mit. Ihr seid ein Teil von dem, was dort passiert. Und wenn ihr das spüren würdet, wenn ihr eine Ahnung davon hättet, was auf euch zukommen wird, dann würdet ihr merken, dass eine ganz andere Priorität auf euch wartet, dass ihr eigentlich, wenn ihr das abwenden wolltet, ihr ein ganz anderes Leben führen müsstet, hier und heute, für eure Kinder. Und diese Botschaft, das ist auch eine Botschaft an uns. Wir neigen auch dazu, Mitleid zu haben, manchmal sogar so viel, dass man schon von Kitsch reden kann, dass wir irgendwie so gefühlsduselig meinen, ach, wie geht es diesen und jenen so schlimm? Aber wir erkennen gar nicht, was wirklich schlimm ist. Denn der Tod selbst, das ist nicht unbedingt das Schlimmste. Auch wenn Kinder sterben, ist das nicht unbedingt das Allerschlimmste? Das Schlimmste ist, wenn die Seele abstirbt, wenn das, was leben soll, wenn das betroffen ist von dem, dass sie einfach sich nicht darum gekümmert hat, um das wirkliche und um das wahre Leben. Heute würde er uns wahrscheinlich ganz andere Dinge sagen, an der gleichen Stelle. Und manchmal sagte es uns ja auch. Nämlich, dass wir dabei sind, uns in die Trauer über die Welt zu verlieren. Dass alles so schlimm wird und immer schlimmer und schlimmer wird. Aber das, was eigentlich schlimm ist, was wirklich schlimm ist, was auch für die Kinder schlimm ist, weil sie sich nämlich nicht in ihrer seelischen inneren Kraft entwickeln können. Das ignoriert ihr, das würde er uns sagen. Ihr achtet nicht auf das, was wirklich wichtig ist für euer Leben. Es ist so traurig, dass ihr euer Engagement tatsächlich nach außen wendet und nicht dort, wo es eigentlich sich lohnt, sich zu engagieren, da, wo die eigentliche Kraft eures Lebens dafür sorgen könnte, dass eine ganz andere Art von Zukunft möglich wird. Ja, er weiß, dass das eine traurige Sache ist. Aber er nimmt ja das auf sich, damit er mit seiner Kraft in dieser Traurigkeit, in dieser Welt des Todes die Möglichkeit hat, uns zu helfen, da, wo wir uns eigentlich schon längst verloren haben, da, wo wir absolut nicht mehr aus und ein wissen, wo das eigentliche innerste Grauen uns erfasst, da geht er jetzt hin. Und da ist er auch für uns wirksam. Da möchte er uns auch ergreifen und herausholen aus einem Elend, das innerlich viel tiefer ist als das, was wir in einer vergleichsweise reichen Außenwelt an äußeren Umständen erfahren. Wir erschrecken, wenn irgendwo ein Unfall passiert, bei dem zum Beispiel auch ein Kind zu Tode kommt. Wir erschrecken aufgrund dieser äußeren Umstände, wenn wir äußerlich erleben, dass etwas grauenvoll ist. Aber das, was eigentlich schon längst die ganze Zeit über grauenvoll ist, das ignorieren wir. Spüren wir vielleicht ahnungsweise, dass da irgendetwas ist, aber wir tun nichts. Und das ist das Traurige. Und genau deswegen muss er diesen Weg gehen, damit er uns in diesem unendlichen Elend abholen kann und zu ihm ziehen kann. Bis zum letzten Atemzug hat er nur an andere Menschen gedacht. Das ist Liebe.